Als beide Autos weggefahren waren, der Renault Laguna und der Opel Corsa, war es ruhig geworden in der Kopfsteinpflasterstraße mit dem breiten Bürgersteig. Nur die Tür des kleinen Pizzaladens schwang auf und zu vom steten Strom der Kommenden und Gehenden. Gegen 22 Uhr begann es zu schneien. Wie Zuckerwatte fielen die dicken Flocken vom Himmel, legten sich auf die Straßen und ließen die Reifenspuren unter sich verschwinden. Der weiße Schnee vor dem Diner, das Kondenswasser am Ladenfenster, die Bullenhitze des Ofens. Drinnen die große Menütafel mit den vielen Leuchtbuchstaben. Der gewaltige Klops Pizzateig und der riesige Bottich Soße. Irgendwie schaffte Werner es, dass jeden Morgen beides in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Wie er das machte, wusste niemand. Aber dass es ein geheimes Rezept gab, vermuteten alle. Der Laden brummte und von Monat zu Monat wurden die Uhren an Werners dünnen Handgelenken dicker. Er selbst hielt sich im Hintergrund, saß meistens in seinem kleinen Kabuff und schaute mit einer Mischung aus Genugtuung und Misstrauen abwechselnd auf sein pralles Konto und die Überwachungskameras, mit denen er seine Mitarbeiter kontrollierte. Das war nötig, saunötig sogar, denn Silke Borgi war nicht zu trauen. Anfangs war sie froh gewesen über den Job und sie hatte ihn gut gemacht, mehr als gut. Sie war Werners Idealbesetzung. Gewesen. Denn irgendwann war der Punkt gekommen, an dem sie mehr wollte. Mehr Verantwortung, mehr Einfluss, auch mehr Geld, ja, aber vor allem wollte sie ihre Ideen einbringen, wollte mitgestalten, den Laden nach vorne bringen, expandieren. All das ließ Werner versanden. Denn für ihn lief es gut, sehr gut sogar. Und er, der unverhoffte Aufsteiger, konnte eine junge Frau aus gutem Hause neben sich nicht gebrauchen. Es hatte ein bisschen gedauert, bis sie das verstanden hatte. Und es hatte sie an Zuhause erinnert. An den Unwillen zur Veränderung, der sie von zu Hause weggetrieben hatte. Ihre Eltern, deren gut laufende Zahnarztpraxis, das Münsterland, der Tennis- und Golfclub, die Einliegerwohnung im großen Haus der Eltern, eine Miniaturversion der elterlichen Einrichtung, eine in Möbel gegossene Aufforderung, das Leben der Eltern direkt weiterzuführen. All das hatte ihr die Luft abgeschnürt. Die nächsten 40 Jahre eine langweilige Praxis übernehmen, um ein langweiliges Leben finanzieren zu können. Da bei den Borgis nie über Grundsätzliches gesprochen wurde, hatten sich die Streitigkeiten immer öfter an Kleinigkeiten entzündet. Zuletzt ausgerechnet an ihren Zähnen, die ihr Vater als Schande empfand und auch tatsächlich so bezeichnet hatte. Das war zu viel gewesen. Und so hatte sich Silke wütend in den Mini Cooper ihrer Mutter geschwungen, nach Berlin, in ein neues, eigenes Leben. Und nun stand sie wieder vor jemandem, der ihrer Entfaltung im Wege stand. Leon war in diesen Momenten Balsam für ihre Seele. Er, der Junge aus schlichten Wilmersdorfer Verhältnissen. Vor vielen Jahren ein großes Fußballtalent, hatte sogar in Deutschlands U17 gespielt und selbst dort eine ansehnliche Figur gemacht. Alle Zeichen hatten auf Profi gestanden. Aber ein eingetretener Nagel mit anschließender schwerer Blutvergiftung ließ seine Zukunft wie eine Seifenblase platzen. Was dann folgte, war eine lange Reihe von Abbrüchen. Realschulabbruch, abgebrochene Lehre als Trockenbauer, abgebrochene Lehre als Schreiner. Ein abgebrochenes Leben, das ihm jede Lust genommen hatte, nochmal richtig Anlauf zu nehmen. Und damit war er gar nicht unzufrieden. Er fühlte sich sogar befreit. Nun also der Job bei Werner. Silke und Leon arbeiteten gut zusammen. Er am Ofen, im Unterhemd mit gegelten Haaren im Stile eines jungen Peter Andre. Sie an der Kasse mit ihren blonden Haaren, blauen Augen und den elfenartigen Ohren. Die beiden standen sich ständig auf den Füßen, aber irgendwie flutschte es trotzdem. Die Chemie zwischen ihnen hatte sofort gestimmt. Und nach wenigen Wochen folgten auf lange Tage im Pizzadunst, lange Nächte in der alten Gartenlaube, in der Leon wohnte. Werner wusste um das Geficke und machte anzügliche Witze darüber. Besorgt war er über Silkes Verhältnis zu Ralf Jürgens. Jürgens hatte ihm zwar das Diner überlassen, sich davon aber nie wirklich trennen können. Gierig wie er war, kam er häufig vorbei, um die Bücher zu kontrollieren. Über die Zeit hatten sich die Zahlungen aus dem Pizzaparadies ansehnlich entwickelt und Jürgens erlaubt, wieder einen eigenen Laden aufzumachen. Das Biscotti. Das lief allerdings nicht, so überhaupt nicht, und verschlang all die Kohle, die Jürgens aus dem Pizzaparadies ständig nachschaufelte. Einerseits war Jürgens auf den Erfolg des Pizzaparadieses angewiesen, andererseits missgönnte er es Werner. Es waren die Kameras gewesen, die Silke und Jürgens verraten hatten. Video mit Ton wäre besser gewesen, dann wüsste Werner genau, was Sache war. Aber misstrauisch wie er war, las er die Bildsequenz so, dass die beiden sich verbündet hatten. Da brodelte was und er musste sich vorsehen. Es war spät geworden. Silke war schon gegangen. Werner saß in seinem kleinen Büro und rauchte. Leon hatte den Laden abgesperrt und stellte gerade die Stühle hoch, als jemand von außen aufdringlich gegen die Glasscheibe des Ladens klopfte.
Wir haben geschlossen. Ofen ist aus. Morgen wieder.
Nicht ist, mach auf, Junge. Ich bin der Besitzer von der Ganze.
Ach, Jürgens. Ja... Auch für dich gibt's Geschäftszeiten, das weißt du. Komm, mach ne Fliege.
Werd nie frech, Junge. Mach auf und ich besorg da 3 Wochen Sonderurlaub in der Charité.
Du lass mal gut sein, Jungs. Leon macht hier nur seine Arbeit.
Ich will de Bücher sehen, Werner. Lass mal rin.
Komm morgen wieder. Wir sind gerade am Jähn.
Werner, warum hab ich eigentlich das ungute Gefühl, dass du mal ficken willst?
Keine Ahnung, wie du auf sowas kommst, Jungs. Bist überhaupt nicht mein Typ.
Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du weißt genau, wie ich das meine. Du willst mal bescheißen. Bescheißen willst du mal.
Bist du paranoid, Mann? Ich schaufel dir jeden Monat pünktlich deinen Schott darüber.
Werner, du Ratte, aus der Gosse hab ich dir geholt. Den Laden hier überhaupt erst möglich gemacht. Ohne mich wärst du nicht, Werner. Und dafür bekomme ich milde 5%. Und selbst dabei willst du mal bescheißen, du kleiner Wichser. Aber ich komm zu meinem Recht, das zeig dir. Da verlasst euch drauf. Mich verarscht man genau einmal. Und dann nie wieder. Hast du kapiert?
Zieh Leine, Jungs. Ist doch schon wieder gesoffen.
Der füllige Kerl mit seinen schneeweißen Veneers war immer stark einparfümiert. Fucking Fabulous von Tom Ford. Nun schlug er mit der flachen Hand dumpf gegen die Scheibe der Eingangstür. Dann drehte er sich um und ging. Werner sah dem torkelnden Mann nach, bis er im Dunkel der Nacht verschwunden war.
Ah, die Kollegen Strolliger und Utzmann. Kommen Sie rein, kommen Sie rein.
PHK Gorlewitz. Was gibt's denn?
Kommen Sie, auf ein Wort. Nehmen Sie Platz.
Der drahtige Mann, Polizeihauptkommissar Gorlewitz, schloss die Tür hinter den beiden und wies ihnen, auf seiner Couch Platz zu nehmen.
6 Monate Soko. Auf den Tag. Wie geht's Ihnen damit? Sagen Sie mal, Kollege Strollinger.
Na ja, wir machen hier unsere Arbeit in der Soko.
Sind gerade sehr zufrieden mit dem Stand unserer Ermittlungen.
30 Jahre Streife. Und jetzt, Soko. Das ist echt ein Ding. Ich war damals eher dagegen, sie von der Straße in die Soko zu holen. Und bin ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite war ich ja selbst erst mal 2 Jahre auf Streife.
Was, nur 2 Jahre?
Nach einer Nummer im Puff war für mich klar, ich muss zur Kripo. OK bekämpfen.
Nummer im Puff? Na, hören Sie mal, Sie machen sich hier keine Freunde mit Ihren Geschichten.
93 war das. Obstallee, Starken. Privater Puff im 14. Stock. Zuhälter waren Olla Knochen. Spitzname Bum Bum Andy. Gab einen Notruf, weil Bum Bum Andy ihn auf Flughörnchen gemacht hatte. Unfreiwillig aus dem 14. Wir waren damals der nächste Streifenwagen und sind direkt hin. Der Typ, der Bum Bum Andy aus dem Fenster geworfen hatte, saß oben und hat geheult wie ein Schlosshund. Festgeklammert an der toten Prostituierten. War am Ende eine tragische Liebesgeschichte. Hat den Typen vollständig zerstört. Sitzt heute noch im Team. Mich hat dieses seelenlose, kleine Zimmer im 14. und der tote Frauenkörper in Strapsen nicht mehr losgelassen. Und da war mir klar, ich muss zur Kripo OK bekämpfen.
Ich muss sagen, man bekommt hier manchmal den Eindruck, dass mehr über die Vergangenheit gesprochen wird als über laufende Ermittlungen.
Mit diesem brachialen Verbalmanöver grätschte Utzmann seinem Gegenüber in die Anekdote. Dass er das Thema Vergangenheit meiden wollte, dass es für Strollinger und ihn nur noch nach vorne gehen sollte, ohne ständigen Blick in den Rückspiegel, war verständlich. Immerhin hatten die beiden Streifenpolizisten die letzten 30 Jahre eine äußerst ruhige Kugel geschoben, die meiste Zeit auf irgendwelchen Lidl-Parkplätzen Stullen verdrückt. Mit seiner Reaktion hatte Utzmann einmal mehr die Flucht nach vorn angetreten und en passant dafür gesorgt, dass sie beide nun einen Freund weniger hatten im Polizeiapparat.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.